ARD.
Now we have to step up and continue our direct engagement with HTS and other factions.
Wir müssen unsere direkte Zusammenarbeit mit HTS und anderen Kräften in Syrien verstärken und fortsetzen. Das hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen heute Mittag nach einem Treffen mit dem türkischen Staatschef Erdogan in Ankara gesagt. Wir sprechen über die Ergebnisse dieser Beratungen.
Und wir schauen auf die Aufarbeitung der Verbrechen des Assad-Regimes.
Außerdem geht es heute im Podcast um Israels Aktivitäten in Syrien,
den Stand der Verhandlungen mit der Hamas im Gazakrieg
und um den Tod eines russischen Generals in Moskau.
Hallo, ich bin Petra Mittermeier.
Und mein Name ist Tarek Yusbashi und das ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Und auch heute schauen wir zuerst auf den noch etwas neueren Schauplatz in unserem Podcast, nämlich Syrien bzw. Ankara, wo EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen heute beim türkischen Präsidenten Erdogan zu Gast war, um unter anderem über die Entwicklung in Syrien zu sprechen. Wie lief denn das Treffen und was sind die Ergebnisse?
Ja, es gab einiges zu besprechen, sodass die Pressekonferenz in Ankara mit einer Stunde Verspätung losgegangen ist. Einig sind sich von der Leyen und Erdogan, dass es in Syrien einen friedlichen Übergang geben muss. Die EU-Kommissionspräsidentin lobte die Rolle der Türkei bei der Aufnahme syrischer Flüchtlinge. Und von der Leyen will die Hilfen der EU weiter aufstocken. Zusätzlich zu den mehr als 10 Milliarden Euro, die bisher aus Brüssel gekommen sind, wird es eine weitere Milliarde geben. Weitere Einzelheiten hat unsere Türkei-Korrespondentin Tina Fuchs.
Gleich zu Beginn hob Erdogan die Rolle der Türkei bei den letzten Entwicklungen in Syrien hervor und verband sie mit der Hoffnung, die Beziehungen zwischen EU und Türkei wieder aufleben zu lassen. Die Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union ist für die Türkei weiterhin ein strategisches Ziel. Es ist offensichtlich, dass beide, die Türkei und die Union, davon profitieren. Die jüngsten Entwicklungen in Syrien machen die Türkei noch wichtiger in ihrer Schlüsselrolle für die Region. Erdogan beschrieb den Kollaps der Baath-Partei in Syrien nach 60 Jahren. Syrien sei nahezu zerstört. Die Türkei stünde an der Seite der Brüder und Schwestern in Syrien, würde es aber nicht zulassen, dass dort ein Sammelpunkt für Terroristen entstünde. In unserem Gespräch haben wir sowohl den Islamischen Staat als auch die PKK und ihre syrischen Ableger aufgegriffen. Die Türkei ist das einzige Land und einzige NATO-Mitglied, das beide Terrororganisationen gleichermaßen besiegt hat. Wir werden auf keinen Fall zulassen, dass sich diese beiden erneut in Syrien etablieren. Von der Leyen erinnerte an die Milliardenunterstützung, die seitens der EU nach Syrien für humanitäre Hilfe geflossen seien. Wir müssen diese Unterstützung mit dem neuen Fokus auf Wiederaufbau fortsetzen. Das machen wir Schritt für Schritt. Wir müssen in die Diskussion einsteigen über das Aussetzen der Sanktionen, aber das kann nur erfolgen, wenn ein wirklich friedlicher Übergang in Syrien erkennbar ist. On a peaceful transition is seen on the ground. Der politische Übergang zu einem neuen Syrien, so von der Leyen, würde von Syrern bestimmt und läge in deren Händen. Und sie ergänzte, dass die gute Zusammenarbeit der EU mit der Türkei als einem Beitrittskandidaten weiter vertieft würde.
Auch im Europäischen Parlament war Syrien heute Thema. Unter anderem ging es um den Umgang mit dem neuen Regime in Damaskus. Das sind ja vor allem Mitglieder der islamistischen Miliz HTS. Unser Korrespondent Andreas Meyer-Feist beantwortet die Frage, was die EU in Syrien tun will und überhaupt kann.
Die neue EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas hat zwei Botschaften nach Straßburg mitgebracht. Die eine Botschaft, die EU will möglichst schnell in Syrien aktiv werden. Und die zweite, das Ganze soll mit großer Umsicht geschehen. Das hat viele Fragen aufgeworfen und das zeigte sich in der Debatte. Sozialdemokraten, Linke und Grüne befürchten, dass man zu viel Vertrauen in die neuen islamistischen Machthaber setzen könnte. Die Rechtsparteien sehen Europa auch schon wieder vor einer neuen Migrationswelle. Konservative und Liberale verweisen aber auf das Positive, nämlich dass jetzt auch Assads Helfer Putin geschwächt sei.
Die Europäische Union plant nach dem Sturz des Assad-Regimes wieder eine Botschaft in Syrien zu eröffnen. Frankreich ist da sozusagen schon einen Schritt weiter. Französische Sicherheitskräfte sind heute in die alte Botschaft in Damaskus eingedrungen. Die war seit 12 Jahren zu. Sie knackten das Schloss der Eingangstür und hissten am Botschaftsgebäude in Damaskus die französische Flagge.
Ja, und wir wollen die Entwicklungen in Syrien noch etwas genauer betrachten und hören jetzt dazu einige Aussagen von der Nahost-Expertin Christine Hellberg. Sie hat in der neuen Ausgabe des NDR-Info-Podcasts Streitkräfte und Strategien berichtet, dass sie in Kontakt zu syrischen Anwältinnen und Anwälten in Deutschland ist, die zurückgehen wollen, um bei der Aufarbeitung der Verbrechen des Assad-Regimes zu helfen.
Ich glaube, genau dieses Thema zur Rechenschaft ziehen dieser ganzen Assad-Verantwortlichen, dieses Regimes, das ist, glaube ich, eine gute Einstiegstür, um Kontakt aufzunehmen mit dieser Regierung. Denn HTS weiß, wie wichtig es ist, gerade die obersten Verantwortlichen dieses Regimes irgendwie zur Verantwortung zu ziehen. Denn was wir auch sehen in Syrien ist, dass einzelne von denen gerade verhaftet werden und dann natürlich beschimpft werden, geschlagen werden von Gruppen von Menschen, die dann sich rächen wollen. Also es wird, wenn keine offizielle Aufarbeitung stattfindet, dann wird eine Form von Selbstjustiz einsetzen. Denn wir reden von 54 Jahren Diktatur unter den Assads. Wir sprechen von Verbrechen, die wirklich ein unerhörliches Ausmaß haben. Wir sehen es ja gerade, was da aus den Gefängnissen, was uns für Nachrichten erreichen. Deswegen gibt es natürlich wahnsinnig viele Menschen, die einen Wunsch nach Vergeltung haben, nach Gerechtigkeit, der umschlagen könnte in einen Wunsch nach Rache. Und wenn ich das Gefühl habe, hier kümmert sich keiner darum und diese Regimeschergen verschwinden alle und setzen sich ins Ausland ab, dann könnte es tatsächlich auch nochmal gewaltvoller werden. Und wir sehen erste Anzeichen dafür, das ist noch einigermaßen im Griff. Aber deswegen hat HTS verstanden, wie wichtig das ist. Deswegen könnte er in genau diesem Bereich durchaus Hilfe aus Deutschland annehmen, nämlich dieser syrischen Anwälte und womöglich auch eine deutsche Expertise in dem Gebiet.
Ein ganz wesentlicher Punkt beim Aufbau eines syrischen Staates ist ja auch die Frage, wie die neue Führung in Damaskus mit den Minderheiten im Land umgeht. Der HTS-Anführer al-Shara, früher bekannt unter dem Kampfnamen al-Jolani, hat angekündigt, eine Art Vertrag zwischen dem Staat und den Religionen zu schließen, auch um soziale Gerechtigkeit sicherzustellen. Das sind ja wirklich sehr moderate Töne für jemanden, der ursprünglich aus dem Al-Qaida-Umfeld kommt. Christine Hellberg erläutert ein bisschen al-Sharas Entwicklung.
Er hat Al-Qaida in Syrien aufgebaut als Nusra-Front. Er hat sich aber 2016 dann losgesagt, hat gebrochen mit Al-Qaida und hat eben in dieser nordwestlichen Provinz Idlib eine eigene Regierung aufgebaut und hat seitdem vor allem eines sehr effektiv gemacht. Er hat nämlich diese ganzen verschiedenen Islamistenverbände, die es in Syrien gab, die hat er geeint. Insofern hat er ziemlich aufgeräumt in Idlib innerhalb dieser Brigaden. Inwieweit er umsetzt, was er sagt, also tatsächlich eine inklusive Regierung schafft. Zum jetzigen Zeitpunkt hat er ja nur seine Minister aus Idlib nach Damaskus gebracht. Das ist ja noch keine inklusive Regierung, die ist aber nur bis März im Amt. Im März soll es dann eigentlich Wahlen geben. Also er muss erst noch beweisen, dass er tatsächlich alle Bevölkerungsteile Syriens repräsentieren möchte, mit einbinden möchte, also eben auch die Minderheiten, die Christen, die Alawiten, die Drusen, die Kurden. Es gibt positive Signale, dass er dazu bereit ist, aber wir müssen ihn am Ende an seinen Taten messen.
Und dazu hat der Deutschlandfunk heute den Bischof der armenisch-orthodoxen Kirche Damaskus befragt, Amash Nalbandian. Er berichtet von ersten Kontakten zu HTS-Vertretern, aber auch von der herrschenden Unsicherheit kurz vor Weihnachten.
Also ich habe jetzt diese Christmarkt abgesagt und einige Festlichkeiten. Jetzt bedenke ich, ob ich jetzt einen Weihnachtsbaum erstellen werde oder nicht. Ich will mal sehen, wie die Situation jetzt läuft. Aber wir begrenzen uns nur auf Gottesdienste und Gebete, weil man muss ja ein bisschen vorsichtig sein. Wir wissen ja nicht, wie es sich entwickelt. Auf der anderen Seite, wir sehen in den letzten Tagen auch eine Art Normalisierung. Und ich hoffe, dass es so bleibt.
Noch einmal zurück zu Christine Hellberg. Für den NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien hat sie auch das Vorgehen Israels in Syrien eingeordnet.
Es ist ja einerseits verständlich aus israelischer Sicht, dass man einen Nachbarn präventiv entwaffnen möchte, wenn man noch nicht weiß, was für eine zukünftige Regierung dort herrschen wird. Das ist natürlich völkerrechtswidrig, weil kein Land darf einfach hergehen und den Nachbarn entwaffnen, nur obwohl der noch gar nichts gemacht hat. Aber Israel ist zu Recht misstrauisch, versteht man auch. Was hat also Israel getan? Man hat jetzt mehr als 470, glaube ich, Angriffe in Syrien geflogen und hat die militärische Infrastruktur eigentlich zerstört, inklusive der Marine, also Kriegsschiffe, einfach mal zerstört. Und parallel dazu haben wir auf dem Golan eine Verschiebung von einer Waffenstillstandslinie. Seit 1974 gibt es dort eine Pufferzone. Beide Länder sind im Kriegszustand offiziell, haben also nie einen Friedensvertrag geschlossen. Und jetzt ist Israel vorgedrungen auf die syrische Seite. Auf dem Golan hat eine weitere Pufferzone eingerichtet mit Wachtürmen, also mit befestigten Strukturen, und hat vor allem sich auf diesem Mount Hermon festgesetzt. Das ist dieser Hermonberg, die höchste Erhebung dort in der Region. Und von diesem Berg aus blickt man eben nach Jerusalem, bis nach Damaskus, auch in den Libanon hinein. Das ist also ein militärstrategisch sehr wichtiger Punkt, den Israel, so meine Prophezeiung, nicht wieder hergeben wird.
Und damit vom Mount Hermon in den Gazastreifen. Es gibt ein klein wenig Hoffnung, kann man sagen. Uns erreichen Meldungen, dass es bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln bald einen Durchbruch geben könnte. Was weißt du dazu ganz genau?
Ja, mehrere Medien berichten, dass eine israelische Delegation wieder für Gespräche in Katar ist. Das ist natürlich nicht das erste Mal und noch kein wirkliches Indiz für ein erfolgreiches Ende der Verhandlungen. Aber Israels Verteidigungsminister Katz hat gesagt, eine Vereinbarung mit der Hamas sei so nah wie noch nie. Und auch ein Vertreter der Islamisten hat sich wohl vorsichtig optimistisch geäußert. Also man kann wirklich von Hoffnung sprechen, dass in den Gazastreifen verschleppte Israelis gegen inhaftierte Palästinenser ausgetauscht werden. Schon mehr als ein Jahr ist es übrigens her, dass 105 Geiseln im Gegenzug für 240 Palästinenser freigekommen sind.
Und damit jetzt zu unserem letzten Berichtsgebiet. Der ukrainische Geheimdienst äußert sich ja eher selten. Jetzt hat er laut Medienberichten indirekt die Verantwortung für einen tödlichen Angriff in Moskau übernommen. Worum geht es da?
Ja, es geht um den prominenten russischen General Igor Kirillow, der heute früh bei einer Explosion in Moskau getötet wurde. Laut den russischen Behörden befand sich der Sprengsatz in einem Motorroller vor Kirillows Wohnhaus und detonierte, als er sich auf den Weg in sein Büro machte. Auch der Assistent des Generals kam ums Leben. Der ukrainische Geheimdienst hat dazu gesagt, der russische General sei ein Kriegsverbrecher und ein absolut legitimes Ziel. Jürgen Buch erklärt uns, wer Igor Kirillow war.
Ja, er war der Befehlshaber der Abteilung für radioaktive, biologische und chemische Abwehrwaffen. Ein Generalleutnant übrigens, 54 Jahre alt ist er geworden. Naja, und Abwehr, das ist so eine Sache. Aus ukrainischer Perspektive stimmt das zum Beispiel gar nicht. Denn die Ukraine hat ihm vorgeworfen, dass er für den Einsatz von Chemiewaffen in der Ukraine verantwortlich ist. Das sind geächtete Waffen. Über 4.800 Einsätze mit Granaten, mit chemischen Kampfstoffen, sagt die Ukraine, seien bereits eingesetzt worden. Bisher über 2.000 Soldaten dabei verletzt worden. Ja, und Kirillow ist außerdem auch ein sehr prominentes Gesicht der russischen Streitkräfte, der oft vor Journalisten auftritt, der Gerüchte verbreitet über angebliche Bio-Waffenlabore der USA in der Ukraine oder dass die Ukraine irgendwelche schmutzigen Massenvernichtungswaffen produziert. Also aus ukrainischer Sicht ein Top-Ziel und aus russischer Sicht eben ein Top-Militär.
Beobachter gehen davon aus, dass der Tod des russischen Generals übrigens keine unmittelbaren Folgen für den Krieg in der Ukraine haben wird.
Und zum Schluss noch ein Blick nach Nordeuropa.
Ja, und zwar nach Finnland. An wenigen Orten ist die Bedrohung durch Russland so spürbar wie dort. Wachsamkeit liege in der finnischen DNA, sagt Außenministerin Valtonen. Und sie betont, dass kaum ein Land so gut auf einen Krieg vorbereitet ist wie Finnland. Das gilt nicht nur für das Militär. Überall im Land lernen Bürgerinnen und Bürger, wie sie sich verteidigen können. In Kajaani in Mittelfinnland hat unsere Korrespondentin Julia Weschenbach Frauen beim Training besucht.
Kaiser wiegt die schwere schwarze Waffe noch etwas vorsichtig in ihrem Arm. Mit dem Sturmgewehr soll die Finnin heute schießen lernen, an einem Schießstand im Norden Finnlands, mitten im Nirgendwo. Kursleiter Ilka Mette erklärt ihr erst einmal den Aufbau des Gewehrs. Da kannst du es lösen. Oh, jetzt ist da was eingerastet. Eigentlich verdient Kaiser als Personalberaterin ihr Geld, aber der Krieg in der Ukraine hat die 35-Jährige in den Kurs gebracht. Ein Schießkurs für Zivilistinnen. Im Ernstfall will sie mit anpacken können, sagt sie. Ich interessiere mich dafür, wie ich mein Land verteidigen kann. Und dann habe ich die Anzeige für den Kurs im Internet gesehen und wollte mitmachen. Finnland bietet viele solcher Kurse für Laien an, vom Schießen bis zum Survival-Training im Wald. Das komplette Vorbereitungspaket. Der Grund? Nachbar Russland, mit dem Finnland eine mehr als 1300 Kilometer lange Grenze teilt. Das Verhältnis? Schwierig und spätestens seit Kriegsbeginn frostig. Wachsam und fokussiert müssen die Zivilistinnen am Schießstand sein. Die Waffen zusammengebaut, schießen sie zum ersten Mal. Für Kaiser läuft es anfangs noch holprig. Ich hatte ein paar Probleme und bin nicht zufrieden. Aber immerhin habe ich die Scheibe getroffen. Gegen Ende des Tages klappt es besser. Für ihre Sicherheit sind die Finnen bereit, weit zu gehen. 4 von 5 würden ihr Land laut einer aktuellen Studie verteidigen. Auch viele der Kursteilnehmerinnen heute. Kaiser findet daran nichts Ungewöhnliches. Frauen haben immer schon eine Rolle im Krieg gespielt. Die aktuelle Lage hat das noch verstärkt. Nach dem Schießtraining weiß Kaiser, sie will noch mehr lernen. Und sie hat keine Angst, ihre neuen Fähigkeiten im Kriegsfall auch an der Front einzusetzen.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Ich bin Tarek Yusbashi und bei mir war heute Petra Mittermeier aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.